Hallo und herzlich willkommen bei den GfK-Heldinnen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Dr. Jasmin Benser hatte eine Zeit in ihrem frühen Erwachsenenleben, in der sie sich ziemlich einsam fühlte und Trost im Essen suchte, was dazu führte, dass sie in kurzer Zeit 10 Kilo zunahm. An einem anderen Zeitpunkt in ihrem Leben, als sie einen großen Verlust zu verkraften hatte, konnte sie nichts mehr essen. Wenn sie Menschen bei ihren Essstörungen begleitet, kann sie also sowohl ihre eigenen persönlichen Erfahrungen mit einbringen, als auch ihre Kompetenzen aus dem Studium der Ernährungswissenschaften. Uns interessiert vor allem der Zusammenhang vom emotionalen Essen, den Bedürfnissen auf die Spur zu kommen, die hinter unserem Essverhalten stecken. Vielleicht kennt ihr jemanden, für den diese Folge hilfreich und wertvoll sein könnte, dann schickt sie gerne weiter, ob in Gesprächen, auf Social Media oder per Nachricht an deine Freunde. Alle Links dazu findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Und nun zurücklehnen, Kopfhörer rein und los geht's. Dr. Jasmin Benser. Jasmin, vielen Dank, dass du da bist. Und gleich zum Anfang die Frage, du unterstützt ja Familien, die von Essstörungen oder emotionalen Essverhalten betroffen sind. Was verstehst du denn unter emotionalem Essverhalten?
Emotionales Essverhalten. Das ist ja für mich sowas, wenn das Essen, also das Bedienen, das Nähren des Körpers überdeckt ist mit Nähren des emotionalen Körpers. Also, ne, wo, und ich glaube, das ist so aus ganz früher Kindheit stammt das, wenn ja, Nähe und Geborgenheit, also diese Bedürfnisse, die als Säugling ja, bedient werden, damit wir überleben können. Das passiert ja gleichzeitig mit dem Füttern, mit der Ernährung. Und so von da aus gesehen ist es ja total logisch, dass da eine bestimmte Nähe besteht einfach. Und dass die Gefahr eben groß ist zwischen, ja, ich habe wirklich Hunger, so mein Magen fängt an zu knurren und ja, ich brauche eigentlich ein bisschen ja, ein Gespräch zugehört bekommen oder körperliche Nähe, dass das super schnell verwechselt werden kann.
Wie ist denn das? Ich habe jetzt gerade, es ist 13 Uhr, ich habe jetzt gerade meinen dritten Cappuccino gemacht, habe überlegt, soll ich jetzt nochmal einen trinken? Könnte es vielleicht zu viel Koffein sein? Ein bisschen reduzieren vom Espresso-Zugabe her, aber was? Ich habe mich dann entschieden, den zu trinken. Und ich glaube, ich hätte nicht gebraucht natürlich, aber so auf unser Gespräch und dann ist es für mich halt ein wenig ja Gemütlichkeit und mir was Gutes tun und Genuss und ah ja, das ist so, ah ja, ich könnte mich da so oft reinlegen in den Cappuccino. Ist es schon sowas wie emotionales Essverhalten?
Das kann gut sein. Also es hat ja im Prinzip auch jeder von uns, dass mit bestimmten Lebensmitteln oder mit bestimmten Gerichten, mit dem Duft von Kaffee, das ist dann so wie in der Eisdiele oder wie im Italienurlaub. Und es kommen Erinnerungen hoch und schöne Emotionen werden ausgelöst. Und genauso ist es ja auch bei dem Eintopf, den die Oma gekocht hat, die die Rindfleischsuppe mit Buchstabennudeln drin. So, das ist so meine Kindheitserinnerung, wo direkt auch ja, ein bestimmter emotionaler State mitkommt, allein durch die Erinnerung. Und ich glaube, es gibt da nochmal einen Unterschied. So, solche Erinnerungen, die sind ja in der Regel eigentlich ganz schön. Da muss man ja auch nichts machen, ne? So. Es sei denn, es rückt in ein zu viel. Und dann ist es ganz hilfreich, sich nochmal zu fragen, ja, wenn ich jetzt wieder und wieder und wieder in den Schränken grabe nach irgendwas, was ist es denn eigentlich, was ich jetzt gerade brauche? Sind es wirklich die Kekse oder die Chips oder die Nüsse? Oder kann es sein, dass mir langweilig ist? Und ich bräuchte eigentlich irgendwie eine Inspiration, Anregung oder eine Aktivität. Oder
Ja, da sind wir auch schon sehr schnell bei den Bedürfnissen, bei der gewaltfreien Kommunikation. Bevor wir gleich zu den Essstörungen kommen, du hast das Thema, du begleitest Menschen, du unterstützt Familien, die von Essstörungen betroffen sind oder emotionalem Essverhalten. Was ist denn deine Geschichte? Also wie kamst du dazu, dass du das machst jetzt?
ja, ich habe da insofern eine eigene Geschichte mit dem Thema, als dass ich, ja, ich glaube, das erste Mal während des Studiums gemerkt habe, oh, Ernährung, das sind nicht bloß Kalorien und Nährstoffe, sondern es hat auch was mit den Emotionen und mit der Psyche zu tun. So, ich war ein Jahr lang im Ausland nach dem Vordiplom. Und bin zurückgekommen und alle meine Freunde, Kommilitoninnen waren dann ein Jahr weiter als ich und steckten dann plötzlich in Prüfungen und hatten gar keine Zeit mehr. Ich kannte noch keine neuen Leute und ich habe mich absolut einsam gefühlt und habe angefangen zu essen. Ich glaube, ich habe bestimmt 10 Kilo zugenommen, bis dann ja meine Mutter mir die harten Fakten ja, mich damit konfrontiert hat, was ich überhaupt nicht gut fand. Aber es hat mich zum Innehalten gebracht. Und auch ja, im Laufe der Zeit so mich damit immer weiter auseinanderzusetzen. Also wie kommt das denn überhaupt, dass Menschen anfangen aus Einsamkeit oder aus Frust oder aus sonst was zu viel zu essen. So als wäre das so ein Pflaster, mit dem man nur eine Wunde behandeln kann. Aber eigentlich ist es ja eher ja, wie einen Container bereitstellen, damit Heilung geschehen kann.
Und die gewaltfreie Kommunikation, war das dann danach, nach dieser Erfahrung und nach deinem Studium der Ernährungswissenschaften?
Ja, gewaltfreie Kommunikation habe ich 2007 kennengelernt. Aus einer anderen Begebenheit heraus. Da hatte ich einen Konflikt mit meiner Doktormutter und eine Freundin hat mich da so galant durch den Konflikt gecoacht, dass ich gesagt habe, boah, das will ich auch lernen. Wie hast du das gemacht? Und dann habe ich mich da auf den Weg begeben. Ja, und Ernährung war zu der Zeit dann wieder nicht so ein Thema, beziehungsweise zwischendurch ja auch, so wie identitätsstiftend zum Beispiel Ernährung sein kann, als ich meine Schwiegereltern kennengelernt habe. Und dort wird das Gemüse auf eine bestimmte Art und Weise zubereitet, die halt so ne, diametral dem gegenüber liegt, wie da, wo ich herkomme. Und ich habe mich da überhaupt nicht wohl gefühlt. Allein vom Essen her. Das heißt, also ich habe mich da auch wohl gefühlt, aber beim Essen so diese Gegensätze zu sehen und aber nicht so richtig zu wissen, woher das kommt. Bis ich dann mit gewaltfreier Kommunikation eben so ein bisschen mehr geschaut habe, ja, was steckt denn da eigentlich dahinter? Ist doch total in Ordnung, wenn jemand, ja, Gemüse so weich kocht, dass es fast zerfällt, solange es für die Person stimmig ist. Und für andere, die mögen nur Rohkost und ist genauso okay. So,
Ja.
es muss ja passen, ne? Aber was ist es dann? Und für mich war es, ja, die Verbindung hat da in dem Essen gefehlt oder übers Essen. Ist ja auch, ne, Essen bringt Menschen zusammen. Wir teilen es miteinander.
Wann würdest du von einer Essstörung sprechen? Also wo beginnt es bei dir? Von der Definition her? Und hast du mal ein paar Beispiele aus deiner Beratungstätigkeit?
Am Anfang besonders gar nicht so klar, ist das jetzt eine Essstörung oder irgendwas oder einfach nur eine Phase von, es gibt ja in der Kindheit auch so diese Picky-Eater-Phase, also wo Kinder sich nur wie die Rosinen rauspicken. Ja, aber jedes Mal, also wenn es so weit festgefahren ist, ein bestimmtes Verhalten, so dass nichts anderes mehr möglich ist, dann ist es für mich eine Essstörung. Gewaltfreien Kommunikation sagen wir auch so, es gibt so ein, wenn du einen Strauß an Bitten hast, einen Strauß an Strategien, um ein Bedürfnis zu erfüllen, dann bist du so in der Freiheit. Und bei Essstörungen gibt es eben nur noch diese eine Blume, diese eine Strategie, um sich ein Bedürfnis zu erfüllen oder vielleicht auch mehrere Bedürfnisse. Und das ist so ein bisschen das Detektivspiel, das da hintersteckt.
Ja, es gibt ja auch in der gewaltfreien Kommunikation zwei Grundannahmen, die habe ich auf deiner Webseite auch oder eine zumindest gefunden. Die eine lautet, wenn wir davon ausgehen, dass alles, was Menschen tun, ein Versuch ist, sich Bedürfnisse zu erfüllen. Und zweitens, dass jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt seines oder ihres Lebens das Beste tut, was diesem Menschen möglich ist. Was sind denn manchmal so Bedürfnisse, die sich jemand mit so einer Essstörung erfüllt?
Ich glaube, ganz, ganz häufig ist es in Richtung Orientierung und Sicherheit. Also es sind ja manchmal ganz, ganz krasse Regelwerke, die zum Beispiel bei Anorexie aufgestellt werden. Also von dem Kind selbst. So in einem Alter auch, wo du denkst, mit 8 oder 9 sind die schon zu sowas fähig. Ja, da werden ja Regeln aufgestellt, wann ich wie viel essen darf und wie viel Sport ich machen muss. Und ja, das gibt einfach ganz viel Sicherheit so.
Und das heißt, es wird dann so eine Essstörung, wenn es einseitige Ernährung ist, wenn es statisch ist, wenn es zum Dogma wird, wenn keine andere Variante, keine andere Strategie mehr in Frage kommt. Und dann wird es wahrscheinlich auch zu Konflikt, wenn es jetzt ein Jugendlicher ist oder 8, 9 Jahre mit den Eltern, weil die Eltern natürlich auch Schutz und Sicherheit für das Kind möchten und Verantwortung übernehmen, dann glaube ich, wird es dann schon schwierig. Und du arbeitest hauptsächlich mit Familien, wo die Kinder oder Jugendlichen Essstörungen haben.
Ich arbeite mit allen Menschen, die Unterstützung sich wünschen bei ihren Schwierigkeiten mit Essstörungen. Aber ja, die Begleitung von Familien, das ist mir irgendwie ein besonderes Anliegen. Auch so in dem Kontext, weiß nicht, wie weit du da so drin bist. Also bei der Anorexie. Das ist ja so der goldene Standard,
Sagst du es nochmal
ja.
auf Deutsch, die Übersetzung dazu? So Anorexie, weil ich glaube, ich kennt nicht jeder.
Ah.
Also so.
Ja, oder überhaupt erstmal, ne, was für Arten von Essstörungen es gibt vielleicht, ne?
Ja, genau.
Genau, also so die größten oder bekanntesten Essstörungen sind Anorexie. Das deutsche Wort Magersucht benutze ich eigentlich nicht mehr so gerne, weil es eben nicht unbedingt, ich weiß es nicht, ich mag das Wort nicht. Aber es ist schon irgendwie eine Sucht. Ja, dann Bulimie, Ess- und Brechsucht und Binge-Eating, wo einfach innerhalb von relativ kurzen Zeiträumen riesige Mengen von Essen einfach reingeschlungen oder ja, gegessen wird. So, und abgesehen davon gibt es noch ja, mehrere Unterformen oder auch besonders in Verbindung mit Autismus sehr selektives Essverhalten oder restriktives und selektives Essverhalten. Ein spannendes finde ich noch, das gibt es nicht so häufig oder wird nicht so häufig diagnostiziert, sagen wir mal so, ist die Orthorexie, also das richtig essen wollen. Ortho ist ja richtig. Und
Das heißt, Orthorexie ist dann ein Gedankenkonstrukt, was richtig und was falsch ist.
ja, genau.
Es darf nur
Das ist
das
ja.
Richtige gegessen werden und alles andere ist böse oder
Ja.
wird verurteilt.
Genau. Und das finde ich erklärt so ganz gut, warum Veganismus zum Beispiel, also nichts gegen vegan essen, ich finde es wirklich super, aber eben auch da, ne, wenn da so Gedanken reinkommen, dass dies das einzige Richtige ist und das andere ist falsch, dann wird es starr und kann zu einer Störung sich entwickeln. Und häufig ist es tatsächlich so, dass Kinder oder Jugendliche, dass da der Veganismus so quasi die Einstiegsdroge ist. Also die Pforte, um in die Essstörung da reinzurutschen.
Wie beeinflussen denn frühe Bindungserfahrungen oder Traumata das Essverhalten auch Jahre später noch?
Also in der Regel, wenn ja beim Aufwachsen liegen ja Nähe und Geborgenheit und also dadurch entsteht ja Bindung auch, ne? Ganz eng gekoppelt mit Nahrung. Und wenn es möglicherweise in der Kindheit ja Probleme gab, entweder mit dem einen oder mit dem anderen, kann das Einflüsse haben auf das heutige Bindungs- oder auch Essverhalten. So sehe ich das. Was aber nicht heißt, ne, dass die Ursachen immer nur in der Bindung oder in Problemen während der Kindheit stecken müssen. Die Ursachen sind sehr vielfältig. Und ich möchte jetzt gerade irgendwie Eltern vor einer Schuldsuche bei sich selbst so schützen, glaube ich, weil ich erinnere mich auch gerade, als ich meiner Mutter gesagt habe, Mama, warum hast du mich nicht gestillt, als ich klein war? Und sie war richtig sauer und traurig über diese Frage, weil damals war das gang und gäbe, das war modern, dass Kinder mit der Flasche großgezogen wurden. Und naja, jeder macht halt, ne, zu jedem Augenblick, wo es ihm gerade möglich ist, das Beste.
Ja. Wie erkenne ich denn als Mutter oder Vater, ob mein Kind nur phasenweise schwierig ist oder ob es tiefer liegende Warnsignale gibt?
Ich denke, einmal hat es oder ist der Faktor Zeit, spielt er eine Rolle? Also erstmal vielleicht gucken und beobachten, auch wie sich das Kind entwickelt in Bezug auf ja, Körpergewicht, nimmt das zu oder ab? Oder ja, wie entwickeln sich die sozialen Kontakte? Geht es eher in den Rückzug? Oder ja, wie entwickeln sich die Stimmungen? So, das können Indikatoren sein. Und letztendlich ist es, glaube ich, ratsam, immer auch ja, ein Fachpersonal dazu zu holen und gemeinsam mit dem Kinderarzt oder Hausarzt zu beratschlagen oder sich vorzustellen und dann sich zu beratschlagen und gemeinsam da drauf zu gucken einfach. Allerdings habe ich in meiner Beratung jetzt häufiger auch mitbekommen, ne, dass medizinisches Fachpersonal in jeglicher Richtung oder was heißt in jeglicher Richtung, ja, dass Ärzte und Psychotherapeuten entweder bezüglich Essstörungen nicht gut ausgebildet sind oder eben so überlastet gerade sind, dass da keine gute Unterstützung möglich ist. Ja, dass dann Eltern eben weggeschickt werden, weil der Hausarzt denkt, es kann doch gar nicht sein. Ein Junge, Anorexie, das kriegen nur Mädchen, ist eine Falschinformation. Jungs können genauso gut da betroffen von sein. Und wenn du eben als Elternteil so den Eindruck hast, da stimmt was nicht, da stimmt wirklich was nicht, dann möchte ich dich oder euch ja dazu ermutigen, auf euer Bauchgefühl zu hören, auf eure Intuition zu hören. Denn ihr kennt eure Kinder einfach am besten. Und ihr kriegt das mit, wenn sich da was ändert.
Viele Eltern fühlen sich ja auch ja so unwohl oder gefangen zwischen Kontrolle einerseits und Loslassen. Das ist ja so ein Dilemma. Ich habe selber zwei Kinder. Was rätst du denn ihnen, wenn das Thema Essen so zu einer täglichen Machtprobe wird?
Ja, wie kann ich das beschreiben? Raus aus dem Machtkampf, ja. Und das heißt aber nicht, Kinder macht, was ihr wollt, sondern ich glaube, es macht einen Unterschied in der Beziehung, mit welcher Intention ich da reingehe. Also mit welcher Intention und mit welcher Verbundenheit mit meinen eigenen Bedürfnissen und mit denen des Kindes ich bestimmte Strategien, ja, vorschlage oder dafür einstehe. Kannst du damit was anfangen?
Das entscheidende Element, was ich daraus höre, ist der Kontakt, die Verbindung.
Ja.
Und daraus entsteht dann alles Weitere. Oder das ist so die Überschrift sozusagen.
Die Basis, also Bindung und davor noch Sicherheit.
Was sind denn typische Stolperfallen für Eltern, die eigentlich alles richtig machen wollen?
Ich würde sagen, dass sie alles richtig machen wollen. Also, ne, die Erwartung oder der Anspruch an sich selbst, etwas richtig machen zu wollen. Und es gibt ja weder richtig noch falsch, ne? Es gibt nur bestimmte Verhaltensweisen, die bestimmte Ergebnisse erzielen. Und ich kann gucken, ob das für mich so stimmig ist. Und dann entsprechend mein Verhalten ändern.
Also die Selbstreflexion als Elternteil.
Ja, genau.
Wie gehst du damit um, wenn Kinder oder Jugendliche keinerlei Krankheitseinsicht oder Störungseinsicht zeigen und Eltern so ja nicht mehr weiter wissen?
Da muss ich gestehen, ich finde das selbst immer wieder schwierig in genau diesen Situationen. Mein Wunsch ist es ja, auf Freiwilligkeit, auf freiwilliger Basis mit Menschen zusammenzuarbeiten und eine Kooperation zu begünstigen. Und wenn jemand so absolut nicht will, finde ich das wirklich, wirklich schwierig. Und auf der anderen Seite, wenn ich sehe, es gibt Einschränkungen oder ne, es ist definitiv eine Krankheit im Spiel, dann kann ich in meinen Joker ziehen, mit beschützender Macht. Vielleicht bei Anorexie nochmal, wenn der Körper ins Untergewicht gerät. dann verändern sich Stoffwechselprozesse. Und die verändern sich auch im Gehirn. Dahingehend, dass, ja, es hat Einfluss einfach auf hormonelle Funktionen, es hat Einfluss auf Stimmung, die Depressionen werden befördert oder begünstigt. Und es ist so ein bisschen ähnlich wie einer demenzerkrankten Mutter oder Oma. Ne? Da würde ich ja auch nicht drauf warten, bis die sagt, ja, ich will mich behandeln lassen, sondern ich übernehme die Verantwortung für die Person in ihrem Sinne.
Was unterscheidet denn eine traumasensible Ernährungsberatung von klassischen Ansätzen? Also besonders im Umgang mit Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen.
Sowieso bei einer klassischen Ernährungsberatung zielt es auf die Lebensmittel eher ab. Das, was ich mache, geht ja schon so ein bisschen weg von Ernährungsberatung hin zu ernährungspsychologischer Beratung, wo es nicht mehr nur um die Lebensmittel an sich geht, sondern um den Bezug dazu, um die Beziehung. Das ist ja auch eine Art von Beziehungsarbeit, sozusagen. Bei der traumasensiblen Ernährungsberatung, da liegt nochmal der Fokus auf Sicherheit geben, nicht das Verhalten irgendwie ändern zu wollen oder den Menschen ändern zu wollen, sondern neugierig nachzufragen, ja, was braucht es denn oder was braucht dieser Mensch, um sein Verhalten zu ändern? Oder wofür steht das Verhalten? Und ganz häufig ist es ja, wenn sich etwas Ja, wenn du dich sicher fühlst, dann kann sich was lösen, dann kann sich was entspannen. Und dadurch kann dann wieder was Neues passieren. Also, dann müssen diese alten, strikten Regelwerke und Muster nicht weiter umgesetzt werden, sondern es kann sich in was Neues verwandeln.
Überzeugungsarbeit, hauptsächlich von Eltern jetzt, und kluge Erklärungen, Ratschläge etc., was ja Eltern gerne machen, weil sie ja auch unterstützen möchten und helfen möchten. Und die helfen wahrscheinlich Menschen nur teilweise oder nur zum Teil weiter. Meine Frage ist, wie beziehst du den Körper in deine Arbeit mit ein, unabhängig vom Verstand jetzt, die Kombination? Und du verbindest ja gewaltfreie Kommunikation, also Bedürfnisorientierung, Verbindungsorientierung und Somatic Experiencing, also Körpererfahrungen. Und wie helfen diese Körpererfahrungen, dieser Körperansatz, konkret bei Familien mit Essstörungen?
Gewaltfreie Kommunikation, das ist ja schon mal so ein Schritt dahin zu gucken, was braucht die Person eigentlich, anstelle, ja, damit sie das Verhalten ändern kann. Und Somatic Experiencing, das ist so ein bisschen, mir fällt kein gutes Wort ein, wie modellieren. Ja, vielleicht Erfahrungen im Körper den Weg bereiten.
Also durch Körperarbeit, durch Nachahmen, durch andere Körperübungen, Haltungen. Geht das in die Richtung? Oder
Ja.
Erfahrungen, einfach den Körper auf einer anderen Art und Weise als durch das Essen wahrzunehmen, sich zu erfahren?
Ja, also sowohl als auch. Ich meine, Somatic Experiencing ist auch ein weites Feld, ähnlich wie gewaltfreie Kommunikation. Ja, also was ich da als hilfreich erlebt habe, auch für Betroffene, ist einmal, ne, dieses Titrieren, also Verlangsamen, um Dinge mitzubekommen, die sonst so blitzschnell passieren. So, also dem Körper genug Zeit geben, um da reinspüren zu können.
Also sowas wie eine Impulskontrolle oder Gedankenwahrnehmung und dann Impulskontrolle.
Ja, wobei es sich nicht unbedingt nur auf Gedanken bezieht, sondern auch, ja, auch auf Körperempfindungsebene zum Beispiel. So wie in Zeitlupe, was passiert, wenn ich den ersten Löffel Joghurt esse?
Also Bewusstseinsschulung, Achtsamkeitsschulung im Gehirn.
Ja. Ja, das auch. Oder auch, ne, vorher zu gucken, was passiert denn, bevor ich so richtig hungrig werde und dann einen Essanfall bekomme. Und was passiert da kurz davor? Und was passiert da kurz davor? Sodass ich nur ganz langsam, Schritt für Schritt gucken kann, und das im Körper auch verankern kann, was da bei mir alles abgeht, bevor ich einen Essanfall bekomme. Sodass ich dann eben, ne, das viel besser mitbekommen kann, wenn es dann wieder in echt soweit ist und ich vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht auch nicht beim zweiten Mal, aber dann mit immer mehr Übung und Bewusstsein und Achtsamkeit frühzeitig mein Verhalten auch ändern kann.
Das heißt, das wäre dann auch so ein Tipp an Menschen, die davon jetzt betroffen sind, die ein Thema damit haben, Achtsamkeit zu schulen bezüglich Essverhalten. Wie passiert das? Wie so auf der Metaebene von oben mich selber anzuschauen, was mache ich jetzt? Wie gehe ich zum Kühlschrank? Wie schnell gehe ich hin? Welcher Gedanke kommt und wie reagiere ich dann? Also diese Handlungen bewusster machen.
Bewusster machen und gleichzeitig mit dem Körper verknüpfen. Denn da sitzt eine Menge Weisheit drin und sind, ja, oder Punkt.
Wie verknüpfst du das mit dem Körper? Es gibt ja so viele Ansätze mit Körperarbeit. Hast du da irgendwelche Ideen, Tipps für Menschen, die selber betroffen sind oder die vielleicht jemanden haben, die betroffen sind, was sie tun könnten, um den Körper mit einzubeziehen in diesem Thema?
Das ist nicht viel. Achtsamkeit, die Aufmerksamkeit nach innen lenken und wirklich langsam gehen. Der Körper reagiert ja, das ist ja auch das Faszinierende, der Körper reagiert ja auch auf ein Bild oder eine Vorstellung, die ich von etwas habe. Das kann man im Guten wie im Schlechten nutzen, ne? Es gibt ja Retraumatisierung von Personen, auch von therapeutisch arbeitenden Personen, allein dadurch, dass sie schlimme Dinge hören. Aber genauso gut kann ich mir gute Bilder machen und mich, ja, und mein Körper wächst da rein.
Also schon so eine Vorstellung, ich liege jetzt am Sofa und wenn ich in einem guten Zustand bin, also in einem Zustand, wo ich nicht so einen Essanfall habe oder ähnliches, dass ich mir dann vorstelle, wie agiere ich, wenn es wieder passiert, wenn wieder so ein Auslöser kommt, wenn ich wieder einen Impuls verspüre, ein Bild im Kopf, so eine Imagination, was mache ich dann? Wie gehe ich davor? Wie bewege ich mich und so weiter?
Ja, so ein bisschen wie, ne, mentales Training bei Sportlern, die auch ihre Bewegungen vordenken. Oder bei Musikern ist es ja auch, dass sie im Prinzip das gesamte Stück schon, ja, ge gedacht und gespürt haben, bevor sie es dann spielen.
Gibt es so bestimmte Mythen oder Missverständnisse über Essstörungen, die du vielleicht klarstellen möchtest?
Ich glaube, eine haben wir ja vorhin schon genannt, so die Annahme, dass Jungs oder dass Männer von Essstörungen nicht betroffen sind, dass das eine Frauenkrankheit ist. Ja, und die andere, dass es erst ab einem bestimmten Alter so sein kann. Und da, ja, da möchte ich eher so hinlenken, achtet auf die Zeichen. Also schaut da drauf, was tatsächlich passiert, statt irgendwie etwas auszuschließen, bloß weil das Kind irgendwie erst 8 oder 9 ist oder ein anderes Geschlecht hat.
Gibt es in deiner eigenen Arbeit oder Geschichte einen Aha-Moment, der dich besonders geprägt hat?
Also es kam mir gerade jetzt so ein Bild von einer Erfahrung, als ich ja eine große Verlusterfahrung hatte und dann nicht mehr essen konnte und ich mir auch wirklich Sorgen gemacht habe, ja, dass ich da irgendwie in eine Depression oder Essstörung reinrutschen könnte. Und da war es echt gut, ja, Begleitung zu haben, einfach. Ne, dass dann noch jemand ist, der selbst, ne, wenn ich bin jetzt zwar vom Fach, aber trotzdem, dass da noch jemand Externes ist, der draufschaut. Und das hat mir einfach total viel Sicherheit gegeben.
Aber welche Tipps hast du denn für Menschen, die betroffen sind oder für Angehörige, für Betroffene, für Betroffenen, weil die haben ja oftmals selber auch eine Herausforderung, damit umzugehen. Wäre dann ein Tipp, Hilfe suchen, Unterstützung suchen, sprechen darüber.
Jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und eben nicht so in der Heimlichkeit verschwinden. So, das ist ja auch so ein etwas, was ja zur Essstörung so mit dazugehört. Dass es häufig, nicht immer, aber häufig im Heimlichen passiert und Dinge versteckt werden. Und das ist einfach nichts, was man verstecken muss, sondern vielleicht gibt es im nahen Umfeld, einfach weil Menschen das nicht kennen, nicht so viel Verständnis dafür. Aber dafür gibt es Selbsthilfegruppen oder andere Berufsgruppen, Fachgruppen, die sich genau darauf spezialisiert haben, wo man gut andocken kann, wo man sich Unterstützung besorgen kann. Ich glaube, das ist super hilfreich. Ja, und ich glaube auch, es kann hilfreich sein, auch mal bei sich selbst zu gucken. Also jetzt nicht im Sinne von, so Eltern sind schuld an der Essstörung der Kinder, sondern einfach mal gucken, ja, was habe ich denn für ein Verhältnis zum Essen? Vielleicht ist da ja auch was drin, so was so das Kind auch unterstützen könnte. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Essen, aber vielleicht auch. Ich habe da jetzt gerade mehr an Körperbewusstsein gedacht. Körperakzeptanz und Wahrnehmung.
Oder
Das ist
nicht
ja.
vorhandenes
Ja,
Körperbewusstsein
genau.
oder Akzeptanz. Also der Umgang mit dem eigenen Körper und Süchten vielleicht auch unabhängig vom Essen, vielleicht Rauchen, Alkohol oder ähnliches.
Ja.
Medienkonsum, Kaufkonsum. Und die Kinder wenden halt dann die Strategie Essstörung als Alternative.
Ja, es ist ja, Störungen können auch, ne, genetische Ursachen haben. Das ist unbestritten. So, und auf der anderen Seite, ja, gibt es gesellschaftliche Einflüsse, von denen können wir uns alle nicht frei machen, dass wir mit einem bestimmten Schönheitsideal aufwachsen. Und natürlich überträgt sich das aufs Kind, wenn ich zu Hause sehr kritisch mit meinem eigenen Körper umgehe oder ja, mich selbst beschimpfe oder fertig mache dafür, wie viel ich jetzt gefressen habe. Das, ne, Kinder lernen oder wir alle lernen durch Kopieren auch, durch Nachahmen. Und da kann es eben hilfreich sein, mal zu gucken, was ist denn, wie gehe ich denn mit mir selber um und was bräuchte ich vielleicht?
Wenn du Eltern nur einen einzigen Satz mit auf den Weg geben dürftest, dürfen auch zwei Sätze sein. Was wäre dieser eine oder zwei kraftvolle Satz, kraftvolle Impuls?
Vertrau deiner Intuition. Der andere, ja, sei in Beziehung mit deinem Kind und oder auch mit dir selbst und biete einen sicheren Boden, sodass darauf etwas Neues wachsen kann.
Danke dir, Jasmin. Spannendes Thema. Auch so unabhängig von Essstörungen, wo ich mich jetzt nicht sehe, aber trotzdem mit meinem Essverhalten oder ja, da mal hinzuschauen, Dinge zu verlangsamen, mich zu beobachten. Ich finde es auf jeden Fall interessant, auch für Menschen, die betroffen sind und vielleicht zuhören, um da vielleicht etwas Entspannung reinzubekommen oder Ideen zu bekommen, wie sie damit umgehen können, was hilfreich sein können. Und natürlich gewaltfreie Kommunikation als Basis, Gefühle und Bedürfnisse bei allem, was wir tun, was Menschen tun. Vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast, hier dabei zu sein.
Peter, hat mich gefreut, im Austausch mit dir zu sein.